Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich heute wieder auf einen sehr, sehr spannenden Gast, habe viele Fragen im Gepäck. Axel, was haben wir vor?
Ja, Jens, da hast du recht, einen super interessanten Gast, den wir heute haben. Und nicht nur du hast viele Fragen im Gepäck, auch ich habe viele Fragen im Gepäck. Und den Gast, den wir heute haben, der nennt sich Bastian Barucker. Hallo Bastian.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank an dich, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns riesig und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stelle euch mal ganz kurz den Bastian vor, damit ihr wisst, wen wir heute als Gast haben und um welches interessantes Thema es heute geht. Bastian ist ausgebildeter Wildnispädagoge und was das auf sich hat, da werden wir ihn nachher nochmal zu fragen. Und er ist Prozessbegleiter und war Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Und jetzt kommt das interessante Thema, um das wir uns heute kümmern. Seit April 2020 arbeitet er als freier Journalist und hat dort auch Dutzende Experteninterviews zum Thema Corona geführt. Und deshalb ist er heute hier, weil er hat ein super, super, super interessantes Buch geschrieben, das eigentlich jeder lesen sollte. Das nennt sich Vereinnahmte Wissenschaft, die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Und im Prinzip ist das, geht es da nicht nur um die Corona-Protokolle, sondern ich würde sagen, das ist ein Krimi. Und er hat auch, Bastian hat auch verschiedene Artikel für Zeitungen geschrieben und Magazine und hat auch die Pandemiepolitik ganz kritisch begleitet. Und er war auch an der Veröffentlichung und an der Analyse der geleakten RKI-Protokolle beteiligt. Und von daher ist es wirklich ein ganz, ganz spannender Gast, den wir heute haben. Nochmal hallo an dich, Bastian. Toll, dass du heute bei uns bist, weil das Thema haben wir, der Jens und ich, auch immer in unserem Podcast. Wir streifen das Thema schon seit Anfang an und sind auch an der Aufklärung sehr interessiert, die nicht so stattfindet, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt steigen wir direkt mal mit ein mit dir. Und zwar, wie kommt denn ein Wildnispädagoge zu der Aufarbeitung der geleakten RKI-Protokolle?
Also vielleicht, das für manche wirkt es weit weg, es ist aber total nah dran, obwohl natürlich manche Wildnispädagogen es auch nicht schön finden, dass ich das tue. Wildnispädagogik dreht sich darum, wie man in der Natur früher jedenfalls zusammen gut gelebt hat. Also es geht weit über Feuer machen, Pflanzen sammeln, Spuren lesen, Korbflächen, Ledergerben hinaus. Es ist die Frage, wie kann eine Gruppe gemeinschaftlich auch in Notsituationen, in denen habe ich viele erlebt und habe Leute viele Notsituationen erlebt, wo Angst ein wirkliches Thema war. Ich weiß also, was Angst mit einer Gruppe macht und ich weiß, wie sich vielleicht Notsituationen eher sinnvoll gestalten lassen oder eher gefährlich gestalten lassen. Und diese Kenntnisse waren für mich am Anfang relevant, als ich merkte, es kann niemals gut sein, wenn gewisse Stimmen zu einer Notsituation, die Kompetenz haben, nicht gehört werden oder ausgegrenzt werden oder sogar diffamiert werden. Da wusste ich von Anfang an, das ist hoch unprofessionell. Und habe dann als Wildnispädagoge gesagt, nee, da stimme ich nicht mit ein. Ich finde, dass jeder, der Fachkompetenz hat oder Erfahrung hat, etwas dazu sagen darf. Das wäre die Kreiskultur aus der Wildnispädagogik. Und wenn jeder seine Meinung kundgetan hat, dann entscheidet man, was vielleicht das Sinnvollste jetzt hier ist. Und da das frühzeitig nicht stattgefunden hat, war es für mich klar, ich brauche jetzt hier sozusagen einen Redekreis, einen digitalen Redekreis, in dem der Bürger, die Bürgerin jeden gehört hat. Und dann selber entscheidet, ah, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Deshalb ist es eigentlich sozusagen Wildnispädagogik zu sagen, wir wollen einfach jede Perspektive erstmal hören, bevor wir eine Entscheidung treffen und uns ein Bild machen.
Das ist ja auch der Grundsatz eigentlich des Journalismus, ne? Dass man alle erstmal sprechen lässt und der Zuhörer, Zuschauer sich dann auch ein eigenes Bild, seine eigene Meinung daraus bilden kann. Und das fehlt mir persönlich, ich habe auch mal eine Weile Journalismus gemacht, fehlt mir persönlich in den Mainstream-Medien, dass da nicht wirklich, ich sag mal, kontroverse Pole auch zusammensitzen, die dann diskutieren, sondern häufig sind das zusammengestellte Gruppen, die Ja, wo man eigentlich im Prinzip vorher schon weiß, was da rauskommt bei der Sendung. Und das finde ich ein bisschen schade. Ist eigentlich ein bisschen der Verruf des klassischen Journalismus.
Ja.
Du hast gerade gesagt, ja, Wildnispädagogik, alle zu Wort kommen lassen. In der Corona-Zeit ist uns das ein bisschen abhanden gekommen. Da wurden Wissenschaftler ausgegrenzt, also wissenschaftliche Meinungen wurden zum Teil nicht zugelassen. Wie hast du das wahrgenommen? Sind wir eine gespaltene Gesellschaft? Hat das erst mit dieser Corona-Pandemie begonnen? Oder gab es da schon vorher Tendenzen, dass es eine Spaltung gibt? Oder ist es gar keine Spaltung und wir sehen das nur falsch?
Also ich denke, Corona hat es nicht bewirkt, sondern nur sichtbarer gemacht. Sozusagen, es hat ein Thema hochgebracht, was bereits in uns ist, in der Gesellschaft ist. Und es zeigt sich am Kleinen wie im Großen. Also wie ich ja gerade meinte, auch eine Gruppe von 7 oder 6 Leuten oder nur die Familie kann sich über ein Thema entzweien. Es ist schwieriger, weil man aufeinander angewiesen ist und in einer großen Gesellschaft kann man vermeintlich meinen, ja, dann sind die Ungeimpften halt raus, ist mir doch egal. Als Wildnispädagoge geschaut geht es natürlich nicht, weil man braucht immer alle in der Gruppe. Was ist sonst die Konsequenz? Einer soll alleine leben, geht nicht sozusagen. Und ich denke, Corona war vor allen Dingen von der Verhaltensökonomie und von der Kommunikation so angelegt, auch bewusst so angelegt, dass diese spalterischen, ausgrenzenden Angstmechanismen sehr gut zutage treten durften. Ja, das durfte sozusagen alles sein. Plus, dass natürlich die Politik und andere vorgelebt haben, dass plötzlich gewisse Gruppen vogelfrei sind. Also man durfte die Ungeimpften beschimpfen, man durfte die Maskenverweigerer beschimpfen. Es kam ein Klima auf, in dem gewisse soziale Normen wie Respekt wie runtergefahren wurden, aber auch, weil wir ein Vorbild erlebt haben in Medien und Politik, die gesagt haben, ja, jetzt ist übrigens gerade gerechtfertigt, eine Minderheit zu diskriminieren, was ja eigentlich in unserer Gesellschaft total verpönt ist. Wenn es um andere Minderheiten geht, würde man sagen, das geht gar nicht. Da würden sofort politische Kampagnen starten, wenn irgendjemand Minderheiten diskriminiert. Wir haben sozusagen, wir haben sogar gesetzliche Regelungen, dass man das gar nicht machen darf. Und deshalb glaube ich, es hat eine Spaltung gezeigt, die in der Gesellschaft da ist, die in Personen da ist und hat einfach ein Spielfeld, einen gesellschaftlichen Raum erschaffen, in dem das plötzlich ausgelebt wurde. Und ich würde sagen, auch bewusst Kategorien erschaffen, auch gesetzliche erschaffen, 2G und alle andere, in denen Minderheiten erschaffen wurden und damit auch Spaltung sozusagen gefördert wurde.
Da holst du mich auch emotional wieder mit rein, weil ich habe damals, als die Corona-Zeit lief und war im Elfenbeinturm in meinem Büro mit meinem Mitarbeiter, wir haben uns da eingeschlossen und Tag und Nacht recherchiert. Das war noch, als die Impfkampagnen noch nicht starteten. Und wir haben, so wie man das macht, wenn man lösungsorientiert ist und aus der Wissenschaft versucht, Lösungen für die Praxis, also für den zum Beispiel Gesundheitsbeeinträchtigten und so weiter, zu konzipieren. Da ist uns dann aufgefallen, wir haben dann einen großen Kongress gemacht, als dann so 2G und 3G kamen. Und wir haben den Kongress damals 4G genannt, weil ich gesagt habe, wir vergessen hier das Thema Gesundheit. Es gibt ja auch noch ein Immunsystem, ja? Also es gibt nicht nur die Impfung, auf die wir warten müssen, sondern es gibt Medikamente, es gibt Dinge, die man präventivmedizinisch machen kann und so weiter. Und da ist uns eine Sache aufgefallen. Und das fand ich dann sehr, sehr bedrückend. Ich habe irgendwann zu meinem Mitarbeiter gesagt, wir haben jetzt so viele Professoren und Fachleute angeschrieben. Und ist dir irgendwas aufgefallen, wer uns zugesagt hat und wer uns abgesagt hat? Und dann hat er eine Weile überlegt und ich sage, guck mal auf das ganze Setup. Wir haben nur emeritierte Professoren an die Kamera bekommen oder Leute, die gerade frisch von der Uni geflogen waren. Und alle anderen haben uns abgesagt. Also da ist mir bewusst geworden, dass wir so ein Klima der Angst irgendwie entwickelt haben, wo plötzlich alle, die irgendwo in Förderprojekten steckten, ja, die haben sich alle in ihre Elfenbeintürme verzogen und niemand hatte plötzlich mehr eine Meinung. Das fand ich sehr, sehr bedrückend. Das ist mir so danach aufgefallen. Wie gesagt, das war alles noch vor der Impfkampagne. Und ja, würde mich mal interessieren, wie du das so in der Reflexion siehst.
Ja, wie eben schon geschildert, ne? Also das kann ich nur so wiederholen, ganz viel Angst, sich zu äußern. Also die Angst ist, glaube ich, sozusagen das Hauptthema generell bei Corona, auch bei anderen Themen, aber Und wer ein bisschen weiß, was Angst auch im Gehirn macht, auch mit dem Körper macht, der weiß, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Das weiß auch ein Intensivmediziner und ein Notfallmediziner und ein Segler und ein Raumfahrer. Das wissen alle, die in irgendeiner Form mit Angst begegnen, sich begegnen. Und deshalb ist es ja auch von vornherein, wir wissen ja zum Beispiel um das Panikpapier im Innenministerium, in dem sozusagen die Strategie vorgeschlagen wurde, Kindern und Eltern besonders Angst zu machen. Und allein das, themenunabhängig, deutet darauf hin, dass jemand entweder fahrlässig handelt, weil niemand würde anderen Angst einjagen, absichtlich, außer er möchte natürlich eine Gefolgsamkeit oder eine Volkschaft erwirken, was hier der Fall ist. Und dann müsste man aber die Frage stellen, ob das überhaupt in einem Demokratieverständnis, in einem westlichen Demokratieverständnis überhaupt angebracht ist. Auch als Arzt müsste man sich natürlich diese Frage stellen, möchte ich meinem Patienten oder wem auch immer aufklären, was jetzt hier ist. Wir haben so eine Infektionssterblichkeitsrate, wir haben das und das und das und das. Und das sind vielleicht unsere Empfehlungen und die sind so und so begründet. Oder wollen wir sagen, wir machen den Leuten Angst, sagen ihnen es aber nicht und dann zwingen wir sie zu was. Also da sind wir in ganz verschiedenen Weltbildern. Wie gehen wir miteinander um?
Kannst du was zu dem Panikpapier nochmal sagen? Also
genau, das Innenministerium hat frühzeitig ein Panikpapier entwickelt, also Panikpapier in Anführungsstrichen, das heißt, wie wir Covid-19 bekämpfen oder damit umgehen. Und ein Absatz hat ja die Welt geschockt, als es dann rauskam, dass eine Strategie war, man sollte, also da war drinne, die Zahlen über Corona reichen nicht aus, um Angst einzujagen, wir brauchen aber eine Schockstarre in der Bevölkerung, das ist ein Zitat. Okay. Und eine Strategie war, zu vermitteln, dass Kinder schuld am Tod der Eltern und Großeltern sein könnten, wenn sie die Infektionsschutzmaßnahmen nicht einhalten. Und welches Kind würde das schon wollen? Also wir haben hier sozusagen, wir arbeiten hier mit Schuld, wir arbeiten hier mit Angsteinjagung, könnte man sagen. Und als das dann bekannt wurde, dass das intern von auch, das waren Soziologen teilweise, die haben sich danach auch noch zu geäußert zu diesem Panikpapier, wäre eine ganze Sendung wert, aber hinter den Kulissen hat man sozusagen sich überlegt, wie kriegt man Gefolgschaft zu den Maßnahmen, und eins war, Kindern Angst einzujagen, dass ihre Eltern dann ersticken, wenn sie sich nicht die Hände gewaschen haben. Und allein das natürlich reicht eigentlich aus, um zu sagen, was ist das für eine Pandemiepolitik. Aber es hat natürlich nie jetzt in den Mainstream-Medien dazu eine große Sendung oder große Berichte dazu gegeben.
Ist das bekannt, wer da beteiligt war an diesem Panikpapier?
Die Autoren sind alle bekannt und haben sich auch im Nachhinein noch geäußert dazu. Herr Bude ist sicherlich sehr bekannt, Bode oder Bude, will ich jetzt nicht falsch sagen, der hat ja dann auch noch den Madagaskar-Plan sozusagen ins Gespräch gebracht, als es um Ungeimpfte geht, aber so in so einer Verneinung, man kann die ja nicht nach Madagaskar schicken, ja, und das ist natürlich der Vergleich oder was da passiert, diese ist natürlich höchst brisant. Und er hat später noch auf einer Panel-Diskussion gesagt, ja, wir haben sozusagen Gefolgsamkeit erschaffen wollen und haben einen Wissenschaftsüberzug, einen scheinwissenschaftlichen Überzug über diese Maßnahmen, über die Pandemiepolitik gehängt. Das hat er sozusagen so locker von der Bühne mal gesagt, damit die Leute mitmachen. Und da sind wir auch ein bisschen bei meinem Buch. Ein Kapitel ist ja, dass sich eine Psychologin und Psychotherapeutin damit beschäftigt hat, was steckt da eigentlich hinter dem Slogan Follow the Science? Und sie arbeitet gut heraus, dass die Menschen der Wissenschaft vertrauen, Wissenschaftlern vertrauen, Politikern aber nicht. Das wusste man auch schon vor Corona. Oh. Das heißt, wenn ich jetzt also Politik an den Mann bringen will, an die Bevölkerung, und man muss schon sagen, die Bevölkerung war mehrheitlich für die Corona-Maßnahmen, vor allen Dingen anfänglich, wenn ich das erreichen will, dann brauche ich etwas, dem die Leute vertrauen. Politiker kann ich nicht nehmen, weil man das wusste man aus Erhebungen schon vorher, dass das nicht funktioniert. Also musste man sagen, wir folgen der Wissenschaft. Das ist der Slogan. Und damit denken die Leute, ah, okay, die Wissenschaft sagt, na dann muss es wohl richtig sein. Und mein Buch zeigt ja eigentlich auf, dass die vermeintliche Wissenschaft, der wir folgen sollten, dass die noch nicht mal bei den Leuten, die dafür sozusagen sogar rechtlich zuständig war, nämlich die zuständige Bundesbehörde, das RKI, dass die Experten da drin eine andere Meinung hatten als die Politiker, die meinten, wir folgen der Wissenschaft und müssen jetzt das und das tun.
Und da sind wir genau beim richtigen Punkt, und zwar bei deinem Buch. Lass uns mal von ganz vorne anfangen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu sagen, so, ja, ich analysiere oder beteilige mich daran, diese RKI-Protokolle zu veröffentlichen? Also wie kommt man dazu und was war dein Antrieb, quasi da so reinzugehen in das Thema?
Genau, also ich habe eigentlich jahrelang auch schon öffentlich gesagt, dass ich der Meinung bin, es gibt Leute im RKI, die können nicht schlafen. Das kann nicht sein. Es kann nicht Schulschließung nach Schulschließung passieren. Und längst ist klar, dass Schulschließungen völlig sinnlos sind und nur Schaden hinzufügen werden. Und die Leute im RKI machen damit. Also das war für mich völlig ausgeschlossen. Wenn ich als Witnesspädagoge irgendwas sehen würde, was offensichtlich Schaden anrichtet, würde ich irgendwann aufstehen und sagen, das können wir nicht machen. Also es war irgendwann klar, im RKI müssen Leute sein, denen muss es doch richtig, richtig schlecht gehen damit. Und dann war es so, dass sozusagen die erste Tranche RKI-Protokolle freigeklagt wurden durch Paul Schreier. Und dann endlich sozusagen wir dieses ganze diffamierungs- und spalterische Denken wir konnten es lassen und konnten sagen, was haben denn die RKI-Experten gesagt? Und darauf habe ich natürlich jahrelang auch gewartet, weil das ist ja die Behörde, auf die sich alle bezogen haben. Da konnte man also jetzt nicht mehr sagen, ja, der ist ein Schwurbler und der ist, sondern es sind die RKI-Leute. Es sind also Epidemiologen, Infektionsepidemiologen, die wir bezahlen. Und als die erste Tranche kam, war für mich klar, da buddel ich mich jetzt rein. Ich will genau wissen, was da drin steht. Und dann kam ja relativ bald auch der Leak, weil dann sozusagen die Deutung über die RKI-Protokolle war dann natürlich heftig und es waren Sachen geschwärzt. Es gibt ja 1000 Seiten Schreiben nur, welches die Schwärzung erklärt. Also 1000 Seiten, um die Schwärzung der RKI-Protokolle nur zu erklären. Und dann wurde sozusagen viel interpretiert, was ist die Schwärzung und irgendein RKI-Mitarbeiter hat da irgendwann gesagt, so, jetzt kann ich das echt nicht mehr, ich kann da nicht mehr mitmachen. Ich leak jetzt das Zeug in die Öffentlichkeit, also Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und als die dann kamen, als dann alle kamen, und ich war sozusagen Teil eines Journalistenkreises, der über Jahre genügend Reputation und Vertrauenswürdigkeit aufgebaut haben, um da involviert zu sein. Und man muss ja auch sagen, der Whistleblower, die Whistleblowerin ist nicht zum Spiegel, nicht zum ZDF und auch nicht zur Süddeutschen gegangen, weil meiner Meinung nach er natürlich wollte, dass die ganzen Protokolle ohne Einordnung, ohne Framing der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das hat er auch geschafft. Und wie komme ich jetzt dazu? Naja, als ich sie dann hatte, dachte ich so, jetzt müssen wir nachlesen, was war jetzt nun mit den Schulschließungen? Was haben denn die Politiker für Empfehlungen bekommen von ihrer zuständigen Behörde, die laut Gesetz dafür verantwortlich ist, sozusagen auf wissenschaftlicher Basis die Politik zu beraten? Und dann war es anfänglich einfach nur eine riesengroße Freude, diese ganzen Seiten durchzuarbeiten, durchzusehen. Ach ja, interessant, das haben ja die Kritiker von Anfang an gesagt. Ach, das haben die Top-Epidemiologen der Welt ja von Anfang an gesagt. Ach, das haben die Top-Hygieniker dieses Landes ja von Anfang an gesagt und wurden dafür sozusagen gecancelt oder sogar gekündigt. Das heißt, im RKI findet sich das dann alles. Das hat mich natürlich gefreut, aber es hat mich dann auch schockiert zu sehen, wie eigentlich das RKI dann trotzdem mitgemacht hat und Stück für Stück sich hat vereinnahmen lassen, um schlussendlich sogar Sachen wie Impfpflichten und anderes mitzuberaten. Und so kam ich dazu und war natürlich begeistert, dann mit Hilfe auch einer selbstprogrammierten Suchmaschine von IT-Experten diese Protokolle durchzuforsten.
Spannend.
Sehr spannend.
Darf man fragen, wie lange hast du dran gesessen?
Ich habe ja über Monate an den Protokollen gesessen. Ich habe ja dann verschiedenste Aspekte rausgegriffen. Also ich habe ja so 4, 5 Hauptartikel geschrieben. Also die Impfkampagne, Kinder, das Massentesten, der Genesenenstatus und noch ein paar andere Sachen. Und habe dann immer da dran wochenlang an einzelnen Thematiken gesessen. Aber der Schatz der Protokolle ist noch lange nicht vollständig gehoben. Ja, es gäbe zig andere Themen. Ich habe ja dann auch neue Anfragen gestartet. Zum Beispiel im Oktober 2020 gab es zwischen RKI-Experten und Herrn Tegnell, also dem schwedischen pandemiepolitischen Architekten, gab es eine Videokonferenz. Und die schwedischen Behörden haben sofort gesagt, ja, hier, wir haben hier den E-Mail-Verkehr, schicken wir ihn zu. Das RKI sagt bis heute, es gibt dazu kein Protokoll. Ist total unplausibel, dass man als Behörde mit einer anderen Behörde so einen wichtigen Austausch hat und dazu kein Protokoll vorliegen soll. Aber sozusagen, da ist noch viel drinne und es gäbe noch viel mehr zu tun, wenn wir noch mehr unabhängige Journalisten wären, die sich da rantrauen, könnte man noch sozusagen monatelang veröffentlichen wahrscheinlich.
Da sind wir doch eigentlich, Axel, auch bei dem Thema Glaubwürdigkeit. Ja, ich glaube, das ist das Thema, was uns auch echt abhandengekommen ist in den Jahren. Warum machen das andere Länder anders? Ich habe damals auch in der Zeit zum Beispiel mit deutschen Ärzten, die in Schweden arbeiten, telefoniert und Zoom-Calls gemacht. Und die haben mir gesagt, Herr Frese, ich weiß überhaupt nicht, was los ist in Deutschland. Ja, wo kommt die ganze Aufregung her und so weiter? Und also eine völlig andere Sichtweise. Ich habe dann beispielsweise Leute auch in Südafrika und in anderen Teilen dieser Welt befragt und die hatten überhaupt kein Verständnis dafür, was wir hier in Deutschland und in Österreich, wir waren also die Hardcore-Länder, was wir hier so treiben. Und ich habe das selber auch nicht mehr verstanden, weil ich dachte, dass wir in unserer Mentalität eigentlich einen Schritt weiter sind.
Ja.
Bei der Veröffentlichung von deinem Buch, ne, gab es da irgendwie, also das haben ja Leute mitbekommen, dass ihr da sehr intensiv euch mit den Protokollen beschäftigt, und hat denn da jemand, irgendwie gab es da Widerstände, gab es da jemanden, also ich sagte es ja eben, das liest sich auch wie ein Krimi, gab es da jemanden, der gesagt hat, ey, das kann jetzt aber nicht veröffentlicht werden, gab es da irgendwie Leute im Hintergrund, die gesagt haben, nee, also das stimmt ja alles überhaupt nicht, was ihr da veröffentlichen wollt?
Also es ist natürlich nicht leicht für mich, war es nicht leicht, jetzt große Zeitungen zu finden, die meine Recherchen dazu veröffentlichen. Ja, weil ich habe dann 6 oder 7 Artikel im Open-Source-Bereich der Berliner Zeitung veröffentlicht und musste die immer super sorgfältig recherchieren. Also da gab es sonst, das war sehr brisant. Bis zu einem gewissen Punkt, dann ein gewisser Artikel auch über so das dahinter, das Verhaltensökonomische, das Psychologische, der wurde dann nicht mehr, der durfte nicht mehr veröffentlicht werden. Aber wir haben jetzt bei der Veröffentlichung des Buches keine Schwierigkeiten gehabt, wirklich, weil erstens der Verleger, mit dem bin ich schon länger in Kontakt, der musste nicht irgendwie überzeugt werden. Ja, wir haben es ja nicht bei einem großen Verlag herausgebracht. Ich habe absichtlich auch einen kleinen Verlag gewählt, weil es mir wichtig ist, Verlage zu unterstützen, die schon von seit Jahren kritischen Meinungen eine Stimme geben. Und ein Großteil der Artikel waren ja bereits veröffentlicht. Das heißt, da haben ja Redaktionen schon drüber geguckt. Ne? Wir haben ja Leute wie Juli C. und Frau Gorostalski und wirklich bekannte Namen, die Wolfgang Kubicki, die in der Frankfurter Rundschau, in der Welt erschienen sind. Das heißt, da haben Redaktionen schon raufgeguckt und wir wollten einfach nur schaffen, dass sie gebündelt in einem Buch vorkommen. Jetzt war es natürlich ich hätte nie gedacht, dass alle Autoren zustimmen, so schnell. Das ist, muss man, also rechne ich allen Autoren hoch an, weil wir ja immer noch in Zeiten von Kontaktschuld leben. So, du kannst doch nicht in einem Buch erscheinen, wo XY erscheint oder wo der erscheint. Und keiner der Autoren hatte dabei irgendein Problem damit. Und ich habe von Anfang an mir überlegt, wer sind die relevanten Personen zu den RKI-Protokollen und welche Autoren haben wirklich die RKI-Protokolle gelesen und in den Zeitrahmen, in dem dann die Sachen passiert sind, gestellt. Ja, und da sind mir dann Leute aufgefallen, Herr Kubicki zum Beispiel, der sozusagen gerechtfertigterweise auch kritisiert wird für seine Entscheidung und Abstimmungsverhalten, ist völlig in Ordnung. Aber mir ging es die ganze Zeit nur darum, wer hat die RKI-Protokolle gelesen und hat sie dann in den Zusammenhang der Pandemiepolitik in Deutschland gestellt. Und da kamen ja all diese Autoren dann unter die Fittiche sozusagen. Ich habe ja die ganze Zeit auch die Medienlandschaft gescannt nach all diesen Veröffentlichungen. Und da habe ich gedacht, das sind jetzt die Leute, die holen wir jetzt zusammen. Und zeigen auch mit diesem Buch, es ist nicht eine Schwurbelgruppe oder was, sondern es sind sozusagen bekannte Leute, kompetente Leute, die alle die RKI-Protokolle gelesen haben oder teilweise gelesen haben. Und dann kann der Leser, der Bürger, die Bürgerin, kriegt in einem Buch diese verschiedensten Perspektiven. Und da sind wir wieder im Redekreis. Mir ist immer wichtig, dass man verschiedene Leute hört zu was, weil natürlich, wenn ich das Buch schreibe, habe ich meine Voreingenommenheit, meinen Bias und ich habe auch natürlich in ganz vielen Bereichen gar nicht genügend Expertise. Aber wir haben ja in dem Buch Ärzte, Rechtswissenschaftler, ehemalige Richterinnen und wenn die auf den Sachverhalt gucken, dann haben die sofort, wissen die sofort, ah, hier ist ein Knackpunkt und der Leser erfährt einfach viel präziser, was ist die Relevanz in den Protokollen und deswegen erstaunlicherweise gab es wirklich wenig Hürden und zum Schluss landete das Buch hier auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Da ist es. Wenn du jetzt so an die Corona-Zeit denkst, ne, und viele, viele Menschen in der Bevölkerung, die wollen sich jetzt gar nicht mehr mit Corona beschäftigen. Die sagen, oh, boah, ist vorbei und ja. Wie nimmst du das wahr, auch mit deiner Arbeit? Also Corona ist jetzt 5 Jahre vorbei quasi und keiner will mehr richtig davon hören. Ist das so oder nimmst du das anders wahr?
Also ich glaube, wir könnten es auch so formulieren, die erste bundesweite, politisch sozusagen akzeptierte Form der Aufarbeitung hat gerade erst begonnen. Wir haben jetzt erst die Enquete-Kommission. Man könnte sozusagen auch sagen, wir beginnen jetzt gerade eigentlich erst das, wofür das Buch geschrieben wurde, aber es gibt auch genügend Leute, wahrscheinlich sogar die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die damit abgeschlossen hat. Nehme ich jetzt mal an. Ich lebe natürlich in einem Feld, wo die Aufarbeitung des, von dem, was geschehen ist, weiterhin sehr, sehr, sehr wichtig ist und viel Aufmerksamkeit erfährt. Und ich kann natürlich niemals voraussagen, wie lange die Aufmerksamkeit dafür bleiben wird. Aber ich denke, solange wir die Enquete-Kommission im Bundestag haben, gibt es immer noch was zu besprechen. Und wir haben in den ganzen Landtagen natürlich teilweise Untersuchungsausschüsse. Wir haben jetzt Staatsanwalten, die prüfen, ob Herr Drosten vielleicht Falschaussagen getätigt haben könnte vor einem Untersuchungsausschuss. Wir haben Bundesländer, da kommt erst ein Untersuchungsausschuss. Und deshalb denke ich, es gibt einfach diese Lager, das ist auch völlig in Ordnung. Manche wollen vielleicht auch aktiv überhaupt gar keine Aufarbeitung, was auch in Ordnung wäre. Ich würde die auch nicht wollen, wenn ich hauptverantwortlich für das ist, was da passiert ist. Und manche, berechtigterweise, gerade die Opposition, politisch gesehen, möchte natürlich weiterhin aufarbeiten. Und da gilt es einfach, journalistisch, publizistisch weiterhin zu arbeiten und zu gucken, ob das relevant ist und Leute weiterhin interessiert.
Da haben wir vorhin im Vorfeld drüber gesprochen, wie schafft man es, dann auch politisch nicht irgendwo in ein Lager gleich zugeordnet zu sein, also in so eine typische Schublade zu kommen. Denn wir schauen ja mit unterschiedlichen Brillen da drauf. Ich jetzt mehr so aus der medizinisch-biologischen, physiologischen Perspektive oder virologischen. Andere wiederum eben völlig anders. Aber wie schafft man es, dass wir haben ja im Moment so ein bisschen die Konstellation, ne, da gibt es die etablierten Parteien und es gibt die AfD und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also es gibt vielleicht, wenn man das überspitzt formuliert, nur eine Oppositionspartei in Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt zu einem bestimmten Thema eine etwas andere Haltung hat als FDP, CDU, wer auch immer, dann ist man sofort in der einen Schublade. Und wie können wir dieser Falle entgehen? Also ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie in den USA, ne, dass wir entweder auf der einen oder anderen Seite stehen. Dabei habe ich natürlich zu verschiedensten Themen der Bundesrepublik oder da, wo wir gerade so hindriften, unterschiedlichste Meinungen, die manchmal diesem Lager und jenem Lager zugeordnet werden könnten. Ich finde das gerade eine sehr, sehr schwierige Situation.
Also die AfD war ja die erste Partei, die Schulschließung gefordert hat. Ganz am Anfang, das vergessen manchmal welche. Also keiner weiß natürlich, wie sich die AfD verhalten hätte, wenn sie in Regierungsverantwortung gewesen wäre. Aber ich muss ganz ehrlich eingestehen, dass mir das, ohne dass es arrogant klingen soll, das ist mir zu schwach. Also es ist mir einfach zu niedrig. Wenn ich an einem Sachthema interessiert bin, also nehmen wir jetzt mal die Corona-Aufarbeitung und ich lese die RKI-Protokolle und ich lese dort, das RKI war gegen Massentestung, gegen Schulschließung, gegen Laien für die Öffentlichkeit. Es hatte großen Zweifel an der Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe. Es hat die Risikohochstufen, war völlig willkürlich und politisch angeordnet. Wenn ich deshalb jetzt, weil ich Angst habe, dass ich dann mit der AfD in Verbindung gebracht werde, das nicht mehr ausspreche, recherchiere und veröffentliche, dann kann man das aber auch sein lassen, was wir sozusagen Demokratie und Parteiendemokratie und dann kann man es lassen. Ich kenne das jetzt seit 5 Jahren. Zum Beispiel die AfD positioniert sich gegen die Masernimpfpflicht. Und ich bin schon aus Kinos rausgeflogen wegen Masernfilmen, weil das dann sozusagen AfD ist und so. Und das ist mir wirklich zu flach. Also da will ich nicht hin. Ich kann das verstehen und ich weiß auch, dass es so gemacht wird. Ich würde auch also zum Beispiel die RKI-Protokolle stehen jetzt schon im Verfassungsbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und da wird dann geframed, werden die RKI-Protokolle geframed. Das muss man sich vorstellen. Ja, das sind sozusagen Behördendokumente. Also ich beobachte das und kenne es ja von Anfang an. Ich wäre jetzt AfD, ich wäre jetzt das und das und das und das und denke mir so, das ist ein Niveau, das ist so unterhalb von dem, was aufgeklärte Demokratie bedeutet, dass ich zwar akzeptieren kann, dass wir da stehen, aber da will ich da nicht mitspielen, ja. Die Sachthemen liegen auf der Hand und es ist doch eigentlich unfassbar, dass alle anderen Parteien Sachthemen nicht anfassen und sie der AfD überlassen. Sie sehen es ja dann in den Wählerumfragen und wundern sich dann. Wahrscheinlich ist es sogar Absicht, um sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen zu müssen, um zu sagen, es ist ein AfD-Thema, fassen wir nicht an. Wir machen hier Aufarbeitung und debattieren, ob die Impfpflicht zu früh kam oder zu spät. Ich würde dahinter immer Absicht sozusagen vermuten, weil in der Politik nichts zufällig passiert. Aber ich würde auch plädieren dafür, hey Leute, bei Corona, da ging es jetzt darum, dass Lebensjahre vernichtet wurden. Also und zwar massiv. Ja, die Lebenserwartung ist in Deutschland so krass gesunken. Und in Schweden eben nicht. Und da gab es keine Grundrechtseinschränkungen. Und diese Millionen von Lebensjahren, diese vernichteten Lebensjahre, die müssen diskutiert werden. Und wenn dann die AfD die einzige ist, die einen Untersuchungsausschuss fordert, okay, na dann ist es halt so. Ich hätte den Untersuchungsausschuss auch unterstützt, wenn es die FDP oder die Linken gefordert hätten. Es geht doch um die Sache und um den Weg dahin. Und mir ist dann das Eingliedern in die Gruppen für mich, ich glaube auch, dass viele Leute das nicht mehr ernst nehmen und finden das ein bisschen unterhalb des Niveaus von dem, was uns zusteht.
Wie du das jetzt gerade beschreibst, gibt es denn, wie oder welche Reaktionen bekommst du denn jetzt zu deinem Buch von Leserinnen und Lesern? Gibt es da Reaktionen, die sagen, ey, wow, endlich? Oder gibt es da auch Leute, die sagen, ey, boah, totaler Mist, interessiert mich nicht, also schlecht geschrieben oder was auch immer? Wie sind die Reaktionen?
Na, die sind mehrheitlich gut, aber ist auch zu erwarten aus meiner Blase oder aus der Corona-Maßnahmen-kritischen Blase. Die sind mehrheitlich sehr gut. Die Verkaufszahlen sind auch mehrheitlich sehr gut. Es gab auch Kritik, was ich auch verstehe, warum, wie kann Herr Kubicki da drin sein zum Beispiel. Aber ich habe jetzt noch keine sachliche Kritik erlebt, ne? Sondern die meisten Leute sind froh und viele Leute erachten es schon als eines der wichtigsten Bücher, was die Corona-Aufarbeitung angeht, weil wir halt nachlesen können, vielleicht kommen wir noch dazu, was haben jetzt genau die RKI-Experten zu welchen Zeiten eigentlich empfohlen. Und das gibt's so in gebündelter Form noch nicht und deshalb sind die meisten Leute doch sehr froh um dieses Buch.
Ja, dann kommen wir direkt dazu. Was sagen denn die verschiedenen RKI-Experten oder was haben die denn gesagt?
Ja, genau. Also das ist wirklich für mich eigentlich immer das Wichtigste bei dem Buch. Ist ja, das Buch beschäftigt sich ja einfach damit, was hat das RKI empfohlen? Und jeder erinnert sich vielleicht noch daran, dass was alles passiert ist. Also wir hatten Schulschließungen, Masken in der Öffentlichkeit, 2G, 3G, Impfpflichten, all diese Dinge. Und das Buch guckt sich all diese großen Bausteine an und findet eigentlich raus, wir können mal anfangen, dass zum Beispiel das RKI eindeutig gegen generelle Schulschließung ist. Und zwar am Vortag noch, als am 13. März 2020 die Schulen geschlossen wurden, steht dort, wir sind gegen generelle Schulschließungen. Einen Tag später, zur Überraschung aller beteiligten Ministerpräsidenten, werden die Schulen geschlossen. Auf Empfehlung eines, unter anderem eines Virologen Christian Drosten, der sich davor auch gegen Schulschließungen aussprach und plötzlich einen Influenza-Artikel zitiert von vor Jahren, keine wissenschaftliche Arbeit, ein Artikel, und dann empfiehlt Schulschließung, das müssen wir jetzt machen. Das möchte Herr Drosten heutzutage nicht mehr, dass man das erwähnt, aber das ist genau in seinem Podcast sozusagen so gesagt worden und bezieht sich auf Influenza. So, Influenza, wissen wir jetzt, ist völlig anerkannt, ist für Kinder tödlicher als Corona. Das wusste man im RKI, Achtung, seit Februar 2020. Februar 2020 kommt ein RKI-Mitarbeiter aus China zurück und sagt, Kinder wenig betroffen. Und jetzt ganz wichtig, untergeordnet im Infektionsgeschehen. Untergeordnet. So, das heißt also, wir hatten ganz früh gute Evidenz dafür, dass weder Kinder Spreader waren, weshalb ja vermeintlich die Schulen geschlossen werden sollten, noch waren sie in irgendeiner Form gefährdet. Ja, also es sterben mehr Kinder an Influenza im Unfall, also im Straßenverkehr oder im Schwimmbad, als an Corona. Das hat die Fachgesellschaft dafür schon im April 2020, Mai 2020 klargestellt. Also Schulschließung gegen die Empfehlung des RKI. Massenhaftes Testen gesunder Personen. Da steht sogar in den RKI-Protokollen, dass man sagt, morgen bei der Pressekonferenz wollen wir ein starkes Zeichen setzen, dass es nicht gesunde Menschen getestet werden. Das heißt, man wollte sogar aufstehen dagegen und man kann jetzt die RKI-Protokolle durchscannen und da steht immer wieder, wir sind dagegen, es ist eine Anordnung von Herrn Spahn. Das heißt, Herr Spahn hat angeordnet, dass massenhaft gesunde Menschen getestet wurden, daraus ergaben sich dann Zahlen, die vermeintlichen Inzidenzen, die völlig unaussagekräftig waren und im RKI steht dann sogar das Zitat, die Inzidenzen sind willkürliche politische Werte, Zitat Ende. An die Inzidenzwerte, wenn sich die Leute erinnern, waren aber die Ausübung der Grundrechte gekoppelt.
Ja.
Das muss man sich also wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Gegen massenhaftes Testen, das war auch der Standard, der Konsens das war der Konsens der Wissenschaft vor Corona. Wir testen doch nicht gesunde Leute, weshalb? Und Herr Spahn kommt und sagt, wir brauchen aber massenhaftes Testen. Dann kriegen wir irgendwelche Zahlen Und aufgrund dieser Testergebnisse wird dann überhaupt, und das ist natürlich der Kernpunkt, das Risiko, was von Corona ausgehen soll, hochgestuft. Weil man muss eins verstehen, die Gerichte haben sich immer gefragt, ist jetzt eine Ausgangssperre verhältnismäßig? Sind Masken verhältnismäßig? Also was machen die? Die fragen die zuständige Behörde. Ist denn Corona sehr gefährlich? Dann sagt die zuständige Behörde, ja, wir haben ja das Risiko hochgestuft. Dann sagt das Gericht, okay, na dann ist es verhältnismäßig, dass wir hier die Grundrechte einschränken. Aber bis heute gibt es kein Dokument, es gibt keinen nachweisbaren Weg, dass die Risikohochstufung des 17. März 2020, die wir jetzt wissen, die Herr Schade vermeintlich sozusagen das Signal gegeben hat, dass die in irgendeiner Form evidenzbasiert war. Es gibt dazu keinen Beleg. Und dann findet sich in den Protokollen weiter die Anmerkungen, dass die Risikohochstufung, die war politisch willkürlich angeordnet. Da steht dann drinnen, nee, doch noch nicht runterstufen, Herr Spahn will das nicht. Oder auf Anordnung des Bundesgesundheitsministeriums dürfen wir noch nicht runterstufen, obwohl sozusagen es ist irgendwie Sommer 2020, Corona ist im Prinzip überhaupt nicht existent, aber man durfte nie runterstufen. Und um noch eine Sache zu sagen, am 17. März 2020, das ist der Tag, an dem hochgestuft wurde, hat wahrscheinlich der bedeutendste Epidemiologe dieser Welt, John Ioannidis, ein Papier verfasst. Aufgrund von Daten aus Ende Februar ein Kreuzfahrtschiff. Und am 17. März 2020 sagt er, wir haben hier ein Fiasko im Entstehen, Zitat, weil wir Entscheidungen treffen auf nicht solider Datenbasis und das könnte in einem Fiasko enden. Ja. Später würde er es als Atombombe und als gesellschaftlichen Selbstmord betrachten und bezeichnen. Und die Daten dazu ist ein Kreuzfahrtschiff vor Japan. Und ich habe natürlich nach diesem Kreuzfahrtschiff geguckt, weil die RKI-Experten haben sich natürlich auch dieses Kreuzfahrtschiff angeguckt.
Ja, ich habe es damals auch gelesen.
Weil es ist ja die Frage, wie kommt jetzt Herr Schade dazu zu sagen am 17. März, oh Gott, Riesenrisiko und Ioannidis, der sozusagen fachlich in der Champions League spielt und Herr Schade irgendwo Kreisliga wahrscheinlich, sagt, nee, wir müssen ganz in Ruhe mal handeln, wir müssen ganz überlegt handeln und sollten jetzt keine schlimme Entscheidung treffen. Und das Kreuzfahrtschiff findet man im RKI-Protokollen und irgendwann verwerfen sie das Kreuzfahrtschiff und sagen, wir können diese Daten nicht anwenden, weil sie auf Bevölkerungsebene nicht relevant sind. Und das kann man ja meinen, aber da müsste die Bevölkerung doch informiert werden. Wir haben hier den top angesehenen Infektionsepidemiologen, der sagt, Ruhe bewahren, Infektionssterblichkeitsrate gleicht einer Influenza und unsere eigene Behörde sagt aufgrund derselben Daten, oh Gott, das Risiko ist wahnsinnig groß. Das heißt, ganz am Anfang haben wir schon ein Wahnsinnsproblem. Ich könnte jetzt weitergehen, ne? Die Masken für Laien in der Öffentlichkeit, Zitat
RKI. Darf ich ganz kurz einhaken, weil du den Ioannidis erwähnst. Ich habe auch viel von ihm gelesen. Der war damals in Salzburg und hat einen Vortrag gehalten. Und ich habe mich dann gefragt, warum wird der von keiner einzigen Mediengruppe eingeladen, um an einer Diskussion teilzunehmen. Stattdessen saß dann immer Herr Lauterbach da. Und ich habe mir gedacht, der Ioannidis ist gerade hier in Europa. Ja, der muss nur 100 Kilometer nach München fahren. Dann sitzt er in irgendeinem Aufnahmestudio. Und man hat den komplett ignoriert. Ne?
Also man hat ihn nicht nur ignoriert, ich habe ihn ja interviewt, als er dann in Berlin war, habe ich ihn interviewt, man hat ihn nicht nur ignoriert, er hat ja Morddrohungen und alles andere bekommen, ne? Also okay. Er hat Morddrohungen bekommen und er hat selber gesagt, dass die besten Epidemiologen dieser Welt haben ihn angerufen und gesagt, pass auf John, wenn du das abkriegst und die dich platt machen können vielleicht, dann bin ich stumm. Und dann hat er natürlich gewusst, warum sich gewisse Top-Leute nicht mehr melden, sondern immer nur sozusagen eigentlich nicht kompetente Leute, Herr Drosten oder so, sind ja Virologen, haben mit dieser Sache nur an der Seite zu tun. Genau, aber jedenfalls, genau ist es richtig, er wurde geframed, Morddrohung und ich habe ihn aber dann sozusagen nach einigen Jahren in Berlin interviewt, habe auch gedacht, ja, der müsste eigentlich in Berlin im ARD sitzen, er saß dann bei mir, ist auch okay. Und er hat ja dann einfach nochmal sich RKI-Daten angeguckt. Jetzt springen wir ein bisschen, aber das RKI hat ja selber eine Evaluation der Maßnahmen herausgegeben, die sogenannte Stopp-Covid-Studie. Und diese Evaluation kommt zu dem Ergebnis, unsere Maßnahmen waren toll, die haben Lebensjahre gerettet. Die Rohdaten dafür sollte aber keiner bekommen, bis dann Herr Kubicki gesagt hat, können wir denn mal die Rohdaten dafür haben? Dann haben sich 8 internationale Wissenschaftler daran gesetzt, unter anderem Herr Ioannidis, habe ich interviewt und den Hauptautor habe ich auch interviewt. Und die kommen unter Anwendung anderer Modelle zu dem Schluss, dass es überhaupt gar keinen signifikanten Effekt gehabt hat, was man da gemacht hat und sozusagen Lebensjahre vernichtet wurden, was sich ja durch den Blick auf Schweden belegt. Und in den RKI-Protokollen steht nämlich auch, Zitat ungefähr, wir können anhand von RKI-Daten nicht belegen, dass unsere Maßnahmen irgendwas gebracht haben. Und nochmal kurz zu den Maßnahmen, wir jetzt gesprungen sind. Und ich will schon, dass der Zuhörer das einmal hört. Also das RKI war gegen das Tragen von Masken für Laien in der Öffentlichkeit. Und es erachtete es sogar als gefährlich. Und im April 2020 kam dann die Maskenpflicht. Herr Schade hat noch Mitte März gesagt, die Daten dazu zeigen eindeutig, man hat es öfter untersucht, es macht keinen Sinn. Und es ist völlig unplausibel, dass ein paar Wochen später die wissenschaftliche Evidenz sich um 180 Grad gedreht hat. Und dann geht es aber weiter zu den Masken, was ganz wichtig ist, als dann FFP2-Masken kamen, spricht man im RKI davon, dass man die Bevölkerung darüber informieren sollte, dass es eine Arbeitsschutzmaßnahme ist und dass die Menschen, die FFP2-Masken tragen, zum Arzt eigentlich gehen müssten. Der Arzt müsste gucken, ob die Person weiß, wie das funktioniert, weiß, welche Regeln es einzuhalten gibt, ob die Person irgendwelche Vorerkrankungen hat, weil das Tragen einer FFP2-Maske für Laien, ja, und alle, es waren alles Laien, ja, wenn jetzt jemand kommt, ja, aber es gibt doch die Studien, das sind alles Laborstudien, wir reden von Laien, dass sozusagen das Masketragen eine potenzielle Gesundheitsgefahr war. War auch allen, klar, allen Hygienikern mit der FFP2-Maske. Und im RKI spricht man sogar davon, dass man die Bevölkerung eigentlich informieren sollte über potenzielle Nebenwirkungen. Und das wurde, ist nie geschehen, ne?
Ja.
Und genau, man kann jetzt weitergehen und sagen, dann kommt die Impfkampagne und im RKI sagt man schon Anfang an, das ist einer der wahnsinnigsten Sätze, relevante Daten werden erst post-Marketing erhoben. Also die relevanten Daten zur Impfung, zu der Menschen verpflichtet und genötigt wurden teilweise, die relevanten Daten dafür werden nach Marktzulassung erhoben. Also allein dieser Satz. Und dann geht es natürlich weiter. Man liest immer, ja, es gibt keine Empfehlung, es gibt keine Zulassung für einen Impfstoff, zum Beispiel für Kinder. Aber Herr Spahn plant schon jetzt Impfaktionen. Also man kann 5, 6 Zitate raussuchen, dass die Politik Impfkampagnen plant für Kinder, die wie gesagt ja von Corona in keinster Weise signifikant gefährdet waren. Und die Politik will die ganze Zeit impfen, 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 impfen. Gibt auch diesen tollen Satz, der vorher geschwärzt war. Die Politik und Pfizer fordern irgendwas. Und dann kommt
die Impfkampagne. Kann ich da mal ganz kurz einhaken? Klar. Kannst du dir das erklären? Weil ich kam mir damals auch vor, wie in dem Film mit Tom Cruise, Eyes Wide Shut. Ja, ich habe es einfach alles nicht mehr verstanden, was hier gerade abgeht. Warum jetzt praktisch die Politik alles ignoriert hat, was da von der Seite, von der Wissenschaft, du hast ja dein Buch, heißt ja auch Vereinnahmte Wissenschaft, warum die auf einmal so das Regiment komplett übernommen haben und gesagt, wir ignorieren jetzt links und rechts alles und wir bestimmen jetzt ohne wissenschaftlichen Grundlagen, ohne Daten zu haben, so und so wird es jetzt gemacht.
Na, das würde ich so nicht ganz sagen, weil es gab ja dauernd wissenschaftliche Vereinigungen, wir gucken uns mal die Leopoldina an, die hat diese Sachen ja sogar empfohlen teilweise. Lockdowns, Impfpflichten. Also sie haben sich halt die Wissenschaftler rausgesucht. Frau Merkel hat ja auch so einen internen Kreis, ist dann bekannt geworden, mit Frau Büchs und Herr Drosten. Gibt es natürlich keine Protokolle zu. Und dann wurde sie beraten. Also sie wurde halt von den Leuten beraten, die für härtere Maßnahmen waren. Die Leopoldina hat eine Impfpflichtempfehlung ausgesprochen. Der Ethikrat hat teilweise auch eine teilweise Impfpflicht Empfehlung ausgesprochen. Das heißt, die haben sich einfach ausgesucht, wem hören sie zu? Als dann die STIKO meinte oder Herr Mertens noch bei Lanz meinte, ich würde doch meine Enkel nicht impfen, warum? Dann gab es richtig Ärger und Druck und Druck und Druck, bis die STIKO endlich der politischen Vorgabe gefolgt ist. Ich habe die STIKO-Empfehlung einmal ganz sauber durchgearbeitet, das war hanebüchend, also in der wissenschaftlichen Begründung dafür schreit es nach, wir haben keine Ahnung, wir wissen nichts eigentlich. Deshalb glaube ich, man hat sich ausgesucht, welche Wissenschaftler hört man zu und wem halt nicht. Ich meine, in den RKI-Protokollen ist das.
Aber die Frage dahinter, warum? Warum hat man diese drastischen, warum hat man sich das ausgesucht, um letztendlich das zu begründen, was man da durchtreiben möchte? Das habe ich mich immer gefragt. Ja, was hat die geritten?
Das kann ich so nicht beweisen, sozusagen, wenn ich dazu jetzt ein Urteil fällen würde. Man kann, um es nur mal kurz für den Zuhörer zu klären, die Impfkampagne abzuschließen, da steht drinne, Zitat, politischer Entschluss ist längst gefasst, oberste Priorität, so viele Menschen so schnell wie möglich impfen. Zitat Ende. Das RKI stellt fest, es ist ein rein politischer Entschluss, dass so viele Menschen geimpft werden sollten. Warum genau, kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ganz früh wurde Frau Merkel natürlich empfohlen, beraten, gesagt, wir müssen alle impfen. Wir müssten alle impfen. Ja? Herr Gates hat es ja auch ganz früh gesagt, Bill Gates. Und warum jetzt genau, kann ich nicht beantworten, ohne unseriös zu werden. Aber das ist der nächste Schritt der Aufarbeitung, den wir nur machen können, wenn wir nachweisen können, dass die wissenschaftliche Evidenz dagegen sprach, eindeutig dagegen sprach. Und dann würde sozusagen, dann würden wir in die Motivfrage kommen, die ich so jetzt nicht seriös beantworten kann.
Es gibt für mich, ich habe das schon mehrfach auch in unserem Podcast gesagt, immer noch einen Stachel, der sozusagen ganz tief sitzt. Und das ist dieses Thema, dass wir ja eine Zulassungsstudie hatten. Und in dieser Zulassungsstudie stand überhaupt nichts von Schutz der Weitergabe. Und es wurde politisch, ich glaube, noch ein Jahr danach, nach dieser Zulassungsstudie, immer wieder in Talkshows behauptet, ja, es gibt diesen Fremdschutz und deshalb auch die 2G-Regelung, ja, die ja auch auf nichts letztendlich basiert hat. Und das hat ja natürlich auch eine juristische Komponente, weil Grundrechtseinschränkungen auf nichts, auf keine Daten, ja, auf einen Fremdschutz, den man sich ausgedacht hat, den ja die Zulassungsstudie nie erhoben hat. Das haben ja auch dann später die Leute von Pfizer auch im EU-Parlament sagen müssen oder gesagt, dass das nie untersucht wurde. Aber warum die Politik sich da jetzt aufgesetzt hat und hat das permanent behauptet in jeder Talkshow, ja? Ich habe mich damals so darüber aufgeregt, weil kein Journalist hat das hinterfragt.
Na, nur wenige. Nicht. Wenige, die dann natürlich da nicht in der Talkshow auftauchen. Ja, genau. Also das, es ist der Begriff oder diese Kampagne hat in den USA begonnen. Das hat ja was mit dem Pandemie der Ungeimpften zum Beispiel zu tun. Also man müsste auf jeden Fall eher im Bereich der Verhaltensökonomie gucken und bei den Massenpsychologen. Also die WHO hat ja im Februar 2020 den berühmtesten Nudger, also Verhaltenspsychologen, wie man Leute zu Verhalten bekommt, engagiert in ein Gremium, um sich beraten zu lassen. Wir hatten weltweit Psychologen und ja, vor allem Psychologen, Sozialwissenschaftler, die Regierung beraten haben, wie man gewisses Verhalten bewirkt, ohne die Menschen darüber zu informieren. Das ist den meisten auch nicht klar, dass natürlich im Hintergrund Leute beraten, wie framen wir das, wie nennen wir das so. Und jetzt kommen wir mal zu dem, die neue Leopoldina-Chefin, ich habe darüber nämlich einen Artikel geschrieben, die hat geforscht, wie kriegt man Menschen dazu, ein Verhalten an den Tag zu legen, was sie niemals machen würden, außer man suggeriert, es hätte Nutzen für andere. Weil der Mensch ist ja sehr sozial. Ursprünglich Wildnispädagoge, ja, also als Jäger und Sammler mussten wir sozial sein. Das heißt, also es war eine der besten Rädchen, die man drehen konnte, die Leute an ihrer Solidarität zu packen, zu sagen. Und da war auch die Ausgrenzung so perfekt möglich, weil du ja nicht nur dich gefährdest, sonst könnte man ja sagen, ja du, ist doch mein Risiko, was soll's. Nee, du gefährdest ja andere. Das war sicherlich eher eine verhaltenspsychologische Maßnahme als irgendeine wissenschaftliche Maßnahme. Ich würde sogar so weit gehen und die Frage stellen, haben wir überhaupt eine Zulassungsstudie, eine gültige, wenn die Zulassungsstudie verfrüht entblindet wurde? Wir haben ja jetzt den Fall, dass die Zulassungsstudie, die über 2-3 Jahre, glaube ich, gehen sollte, oder vielleicht sogar 5, ich weiß es nicht, nach einigen Monaten entblindet wurde. Weil man vermeintlich ja den Ungeimpften nicht zumuten durfte, dass sie dieses tolle Produkt nicht bekommen dürfen, hat man die Zulassungsstudie entblindet und dann stellt sich die Frage, und es gibt Mediziner, die es so sehen, sagen, wir haben de facto keine Zulassungsstudie mehr, weil sie so nicht mehr existiert. Und ich bin ja auch beim PAI dran und das PAI zum Beispiel hat mir gerade geantwortet vor Gericht, ja, das Spontanmeldesystem von uns und die eingeführte App, die wir hatten, die SafeVac-App, die sind beide eigentlich nicht dafür gedacht, schwere Nebenwirkungen wirklich gut zu erfassen. Das können die nicht. Dafür sind die Zulassungsstudien, die randomisiert kontrollierten, zuständig. Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese Zulassungsstudie laut Analyse von Peter Doshi eine schwere Nebenwirkung auf 800 Impfungen erschafft, die Zulassungsdaten natürlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten, aber dass sie dann nach einigen Monaten entblindet wurde, also wir gar nicht wissen, was nach 2-3 Jahren mit den beiden Gruppen passiert. Vielleicht haben wir ja in der geimpften Gruppe, keine Ahnung, Herzinfarkte ohne Ende, wissen wir jetzt natürlich nicht. Und dann die vom PAI installierten Methoden nicht dafür da sind, laut eigener Aussage, um aussagekräftige Daten zu erheben zu Impfnebenwirkungen, dann stellt sich schlussendlich die Frage, wer eigentlich überwacht, ob das jetzt gut läuft, diese Impfkampagne oder nicht, in Anbetracht der Tatsache, dass die Wirksamkeitsversprechen von Anfang an ja höchst zweifelhaft waren. Also da schließt sich ein Kreis, wenn man den zu Ende denkt, wo man wirklich das Vertrauen in die Behörden verlieren kann.
Absolut, absolut.
Absolut. Kurz eine Ergänzung für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. PEI, das ist das Paul-Ehrlich-Institut, das natürlich auch, wir hatten es schon ganz oft auch mal im Podcast, haben das Institut etwas näher beleuchtet, das natürlich auch in solchen Fragen immer auch eine Rolle spielt und auch gefragt wird. Bastian, wie können wir sowas denn in Zukunft verhindern? Also wenn jetzt nochmal irgend so eine Pandemie auftritt oder eine vermeintliche Pandemie auftritt, wenn jetzt nochmal uns irgendein Bakterium oder ein Virus oder auch was anderes erwischt, wie können wir sowas in Zukunft verhindern, dass so eine Situation nochmal auftritt?
Also die Situation ist ja nicht durch einen Erreger aufgetreten, sondern durch die politische Antwort auf den Erreger, ne? Wenn die Presse immer sagt, Corona hat unsere Kinder geschädigt, dann ist das eine Falschaussage. Die Pandemiepolitik hat die Kinder geschädigt, sodass wir danach drei Viertel psychisch belastete Kinder hatten und in Schweden nicht, ne? Also wir müssen vor allen Dingen immer die Sprache so benutzen, dass sie richtig ist. Nicht Corona hat uns in Verdrängnis gebracht, sondern die Antwort darauf. Und anders machen, ja, ich denke, es hat sich Folgendes gezeigt. Viele Menschen sind leicht in Angst zu versetzen. Und dann können sie auch nicht mehr bewusst und ausgewogen handeln. Das heißt, also obwohl es für die meisten wahrscheinlich weit weg klingt, ich glaube, jeder Mensch sollte sich um seine eigenen Ängste kümmern. Umso weniger Ängste er in sich trägt, gerade unverarbeitete, umso schwieriger ist es, ihnen Angst zu versetzen. Weil alle arbeiten mit Angst, ja. Also die einen finde ich übertrieben, ja, die Impfung bringt uns alle um oder die Impfung schützt uns alle. Das sind beides angstfütternde Narrative, die den Menschen nicht in seine Mündigkeit bringen, im Sinne von, ich mache dir keine Angst, das ist, was ich denke. Und also da denke ich, ist ein Riesenpunkt, der weit über Corona hinausgeht. Wie angstbesetzt ist unsere Gesellschaft? Ist es überhaupt ein Thema? Und wer kümmert sich eigentlich um seine Ängste? Weil umso mehr Angst ich habe, umso leichter lässt sich die andocken an irgendwas. Also der nächste politische Endgegner, das nächste Bakterium, was auch immer, die AfD, was auch immer. Und was mir auch noch wichtig ist, ist diese Autoritätsgläubigkeit, die wir ja sozusagen in vielen verhaltenspsychologischen Experimenten nachgewiesen haben. Leute machen Dinge, weil eine Autorität es sagt, obwohl sie damit anderen Leuten schaden und es gegen ihre eigenen Werte geht. Das ist bekannt seit Jahrzehnten. Das heißt also, Autoritäten sind toll, wenn jemand Kompetenz hat, ist das total schön. Aber es wird dann schwierig, wenn ich völlig ungläubig, also beziehungsweise ohne zu hinterfragen, einer Autorität einfach folge. Weil Herr Drosten sagt, weil das RKI sagt, weil Frau Merkel sagt. Das lernen wir natürlich früh in der Schule, ist ungünstig. Und ich finde, es gibt irgendwann den Punkt, in einer Demokratie geht es eigentlich nicht, jedenfalls nicht in der Aufgeklärten, dass ich so unmündig bin, dass ich sage, also ich kann mir darüber selber kein Bild machen. Das sagen ja viele immer, ne? Wie soll ich das verstehen? Und dann denke ich mir, ja, also wenn wir jetzt das Intensivregister zur Hand nehmen und mal messen, gucken, wie viele Atemwegserkrankungen es gab und mal gucken, was Schweden geht, schaffe ich es innerhalb von einer Stunde, eine Meinung mir zu bilden. Die muss ja nicht richtig sein, aber ich habe mir eine Meinung gebildet. Dann höre ich wieder anderen kompetenten Leuten zu und bilde mir eine Meinung. Also da sehe ich so einen Punkt. Mündigkeit heißt Autoritäten wahrnehmen und dann integrieren und verarbeiten. Wie ist das für mich? Und dann haben wir natürlich strukturell dieses Thema, aber damit sind die anderen auch konfrontiert, dass die Behörden oder die Institutionen extremen Vertrauensverlust erlitten haben. Ne? Das steht jetzt auch in den STIKO-Protokollen von der Ständigen Impfkommission. Ja, die Leute vertrauen uns nicht mehr. Ja, weil ihr halt Empfehlungen ausgesprochen habt, die nicht nachvollziehbar waren. Da sollen jetzt auch Verhaltenspsychologen, zum Beispiel bei der STIKO, mehr ins Werk kommen. Wir müssen das anders kommunizieren, anstatt besser zu arbeiten. Das heißt also, diese Institute, diese Behörden, finde ich, denen sollte man einen natürlichen, vielleicht einen kritischen Zweifel gegenüberbringen. Zu sagen, hey, okay, worauf basiert denn eure Empfehlung? Und wiederum, die Behörden müssen sich eigentlich überlegen, jetzt gerade, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus, ne? Und also ich denke sozusagen, Angsterzeugung wahrnehmen und nach der sich nicht halten oder dirigieren lassen, ist eine der Hauptfaktoren. Und das geht für mich vor allen Dingen in dezentralen Strukturen. Also nicht die große WHO, wir erinnern uns alle, die WHO hat gesagt, früh intensiv beatmen. Und dadurch sind Tausende von Menschen gestorben. Das heißt, nee, ich gehe vielleicht zu meinen Leuten, was sagt denn mein Arzt des Vertrauens? Weil wenn mein Arzt des Vertrauens mir Schwachsinn empfiehlt, dann komme ich zu dem zurück und sage, hier, was hast du mir da empfohlen? Ich kann nicht zur WHO gehen. Der Arzt ist in einer ganz anderen Beziehung zu mir, weil er mich kennt, als die WHO. Also brauchen wir, glaube ich, eher dezentrale Strukturen vor Ort, wo ich mich austausche, frage, wie seht ihr das, wie seht ihr das, mit Leuten, die nicht anonym gegeneinander sind. Und deshalb werden sie auch für ihre Verantwortung schneller zur Rechenschaft gezogen. Jetzt nicht vor Gericht, sondern einfach sozial. Ey, was hast du da gemacht? Ja, wenn der Handwerker von nebenan Scheiße baut bei mir zu Hause, dann das ist es für den unangenehm. Das will der nicht, ja. Und deshalb bin ich immer ein Fan von dezentral, kleiner, regional, sich dann vernetzen, weil wir haben ja auch gesehen, die Leute, die vernetzt waren, die Rückhalt hatten, die hatten auch die Kraft zu sagen, wisst ihr was, ich mache da nicht mit, das ist für mich nicht richtig, aber die brauchten dann halt Rückhalt dafür.
Ja, man muss sagen, du triggerst unheimlich viele Dinge, mir poppen gerade ganz, ganz viele Situationen auf. Zum Beispiel habe ich mich zwischendurch immer gefragt, warum stehen einfach Deutschlands Immunologen nicht auf? Ja, die hätten eine Demo organisieren müssen, in dem Moment, wo wir angefangen haben zu sagen, ja, ein Booster, der nächste Booster, die Antikörper gehen nach 8 Wochen runter, dann müssen wir nachboostern und so weiter. Ich habe dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Immunologen, die sagen, hey, wir haben nicht nur B-Zellen, die Antikörper produzieren, sondern wir haben auch noch T-Zellen und wir haben Gedächtniszellen und die können sich sowas sogar merken. Ja, es gab damals eine Studie, die hat gezeigt, dass die Leute in Saudi-Arabien, war das glaube ich, die den SARS-CoV-1 damals abbekommen haben, dass die immun waren gegen SARS-CoV-2. So, alles publiziert, konnte jeder nachlesen. Und ich habe gedacht, wo sind die Immunologen? Die müssen doch in den Talkshows sitzen. Die müssen doch ihre Stimme erheben. Ja? Und all das ist nicht passiert. Und du hast gerade über die Angst gesprochen. Vermutlich war eben die Angst der Vater dieses Fehlverhaltens, in Anführungsstrichen, nicht aufzustehen und ja, vielleicht die Angst vor, ich weiß nicht, Fördergeldern oder was auch immer dahinter steht. Ja, viele sind ja eingebettet in so staatlich geförderte Projekte, Studienprojekte und so weiter. Vielleicht einfach die Angst davor, diese Dinge zu verlieren, Reputation zu verlieren. Ich weiß es nicht.
Ich will noch eins hinzufügen zu dieser Frage, warum hat die Politik, wir haben natürlich jetzt das Wissen, dass die dass der Bundesnachrichtendienst frühzeitig die Annahme hatte, dass das Virus aus einem Labor stammt. Ne? Das habe ich vorhin vergessen. Das muss man also auf jeden Fall als Motivationsstrang jetzt mitdenken. Also wurde die Politik, hatte die Politik diese Information, die hat es aber nicht der Öffentlichkeit gegeben und es hat deshalb so völlig wirrwarr gehandelt. Das würde ich nur mal der Vollständigkeit halber sagen, das ist ein Erzählstrang, den müssten wir verfolgen. Den muss man sich bedenken. Weil wenn ich als Politiker höre von meinem Nachrichtendienst, das könnte eine Biowaffe aus einem Labor sein zum Beispiel, na dann reagiere ich wahrscheinlich anders, als wenn ich denken würde, es ist ein Erkältungsvirus, der sozusagen natürlich entsprungen ist. Und vielleicht noch zu den Immunologen. Ich habe ja mit Herrn Radbruch, also dem einen der führendsten Immunologen Deutschlands, auch ein Interview geführt, 1,5 Stunden, weil ihn sonst niemand interviewt. Und da kommt was raus, was du jetzt gerade ganz richtig gesagt hast, das muss auch wiederholt werden, nämlich das Narrativ einer immunologisch naiven Bevölkerung war relativ früh falsch und zwar erwiesenermaßen falsch, weil, wie jetzt schon gesagt, unser Immunsystem eben doch Erinnerungszellen, Gedächtniszellen, Kreuzimmunität, schon bereits vorhandene Immunität permanent hatte. Das war Juni 20, hat sogar die Charité dazu eine Studie rausgebracht, dass 1/3 der Bevölkerung bereits reagierte vom Immunsystem her. Das heißt also, Herr Drosten behauptet es immer noch vor Enquetekommissionen und Untersuchungsausschüssen. Es war aber falsch. Es ist auch nachgewiesenermaßen falsch, dass wir jemals als Bevölkerung immunologisch naiv waren, Corona SARS-CoV-2 gegenüber. Es war eine falsche Aussage, die auch früh widerlegt war, aber, wie jetzt du auch richtig erwähnst, hätten eigentlich, müsste man meinen, aber die Ängste sind natürlich da, die immunologischen Fachverbände europaweit, weltweit, im Prinzip sozusagen ein gesammeltes Statement sagen müssen, hey, wir haben bereits bestehende Immunität in der Bevölkerung, bitte mal das neue Killer-Virus-Narrativ zurückfahren.
Ja, und Christian Schubert war ja der Einzige, der dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und hat gesagt, wir haben hier ein Problem, wenn wir immer weiter boostern, ne? Dann produzieren wir eigentlich etwas anderes, nämlich genau den gegenteiligen Effekt, den wir haben wollen. Und ja, hat mich gewundert, dass er da so standhaft war und so die einzige Galionsfigur praktisch dieser medizinischen Fachrichtung. Ne?
Obwohl Herr Radbruch hat es in Nature veröffentlicht. Ich müsste jetzt lügen, Juni oder Juli 21. Er sagt selber in meinem Interview, keiner kann mehr sagen, er habe es nicht gewusst. Weil er hat ja gesagt, Fremdschutz nicht signifikant, permanentes Boostern gefährlich, völlig sinnlos, weiß auch jeder. Und alles das, was du jetzt gesagt hast, hat er auch erwähnt. Er hat es halt, wie es ein Wissenschaftler tun sollte, in der Fachzeitschrift veröffentlicht. Aber das ist dann einfach nie angekommen. Das wurde dann wahrscheinlich bewusst ausgeblendet.
Ja, und Nature ist jetzt keine Blitzilu, ne? Das ist einer der führenden Journals auf der Welt, also sehr, sehr bedeutend.
Und wir haben halt immer nur Virologen gehört. Ne? Eigentlich ist es völlig absurd, dass wir zur Impfkampagne dauernd Virologen hören. Da hätten Immunologen sitzen müssen, Herr Radbruch zum Beispiel. Und der hätte bei Lanz und 2015 sagen können, also permanentes Boostern ist Unsinn. Das bringt überhaupt nichts. Und diese Antikörpermessungen sind auch Unsinn. Wir müssen das ganz anders betrachten. Aber dann wäre die Impfkampagne, das wäre es dann gewesen. Ne? Dann wäre die Boosterkampagne, hätte man dann abschaffen können. Und das war laut RKI-Protokollen nicht gewollt, weil oberste Priorität war ja, so viele Menschen so schnell wie möglich impfen. Ich weiß, wir sind schon über der Zeit, aber deshalb hat man dann auch den Genesenenstatus völlig willkürlich verkürzt und gesagt, Genesene, und es war ja vorher der Stand der Dinge, Genesene sind top geschützt, Premium, besser geht's nicht. Und plötzlich sollten sich sogar Genesene impfen lassen, hybride Immunität wurde erfunden und der Genesenenstatus auf 3 Monate versetzt, verkürzt. In der Schweiz waren 6, dann waren es da 9 und so. Also jedem, der nur irgendwie bis 13 kann, war klar, okay, sagt es uns einfach, ihr wollt uns impfen, egal, ob es jetzt medizinisch sinnvoll ist, sagt es doch einfach. Aber dann, und da sind wir sicherlich bei einem wirklich harten Thema, dann kommt wirklich die große Frage auf, welche dieser Einwilligungen zu dieser Impfung war in dem Sinne wirksam, weil die Leute genügend informiert waren und ohne jeglichen Druck oder Nötigung oder Zwang geschehen ist. Und das ist sicherlich eine Aufarbeitungsfrage, die auf jeden Fall noch ins Haus steht.
Da sind wir auch noch bei einer fast abschließenden Frage. Weil du sagst, da noch weitere Recherchen und auch weitere Veröffentlichungen. Wie geht's denn weiter? Also was planst du? Gibt's noch weitere Bücher? Gibt's noch irgendwelche Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen? Wie geht's weiter?
Na, aktuell halte ich relativ viele Vorträge, um die RKI-Protokolle in die Gesellschaft zu bringen, weil ja das ZDF, glaube ich, hat irgendwann geschrieben, da ist eigentlich kein Skandal drin zu finden. Und ich glaube, der Zuhörer, der das jetzt gehört hat, kann sich ja fragen, ob diese Zuschreibung stimmt. Das heißt, dazu mache ich Protokolle. Wir wollen das Buch als E-Book oder Hörbuch natürlich noch rausbringen. Und ich beschäftige mich gerade aktuell sehr, sehr intensiv mit dem Paul-Ehrlich-Institut und versuche eigentlich eine ähnliche Dokumentensammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen wie die RKI-Protokolle, weil allen ist ja klar, dass es im PEI, Paul-Ehrlich-Institut, eine Abteilung gab, die die Sicherheit von Impfstoffen überwacht, und die müssten ja wöchentlich, zweimal wöchentlich getagt haben und müssten sich gefragt haben, was ist jetzt hier eigentlich los? Die ehemalige Leiterin der Abteilung, Frau Keller-Stanislawski, hat ja irgendwann mal gesagt, da waren so viele Todesfälle, wir wussten halt gar nicht, wie wir das alles bearbeiten sollen, zum Beispiel. Und das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut reagiert überhaupt nicht und es geht nur der Klageweg. Es gibt beim Paul-Ehrlich-Institut immer nur der Klageweg. Wir haben eine Studie, eine SafeVac-Studie, die ist seit über einem Jahr abgeschlossen. Da kommen wir an die Daten nicht ran, rücken die nicht raus. Jetzt kommen immer mehr Antworten, wo sie sagen, ja, das ist alles nicht aussagekräftig. Das heißt, wir brauchen da, bin ich der Meinung, die Protokolle, als ich diese Pharmakovigilanz, heißt es, also die Überwachung der Sicherheit der Impfstoffe, als ich diese Abteilung getroffen hat, sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, seit April 2020 oder so, und vorbereitet hat, was da passiert. Die müssen sich ja wöchentlich getroffen haben. Und da müssen die irgendwie sich unterhalten haben. Da müsste ja irgendwie jemand gesagt haben, ja, wir haben hier die Todesfälle, wir haben hier die Myokarditis. In den RKI-Protokollen liest man Anfang April 2021, dass die Inzidenz für Sinusvenenthrombose, glaube ich, nach AstraZeneca-Impfung 20-fach erhöht ist. 20-fach erhöhte Sinusvenenthrombosen-Inzidenz bei Geimpften durch AstraZeneca. Und ein paar Tage, Wochen später lassen sich Lauterbach, Spahn, Merkel medienwirksam mit AstraZeneca impfen. Obwohl die zuständige Behörde im Hintergrund weiß, wir haben hier eine 20-fach erhöhte Inzidenz für eine wirklich schwierige Krankheit. Und all diese Themen müssen im PEI besprochen worden sein. Und ich finde, gerade die Impflinge müssten ja ein großes Interesse daran haben, was hat eigentlich die zuständige Abteilung so geredet? Was hatten die für Alarmsignale? Wie wurde dann da gesprochen? Hat die Politik eventuell gesagt, das und das und das und das? Das, finde ich, wäre noch ein nächster wichtiger Baustein, wenn es darum geht, diese Zeit aufzuarbeiten.
Und ich frage mich vielleicht noch so abschließend, ich habe da noch eine Fragestellung, die hoffentlich irgendwann auch mal ergründet wird oder herausgearbeitet wird, ist, du hast gerade unsere Politik erwähnt, die das sozusagen durchgetrieben hat mit Ignorierung, oder sie haben sich einfach die Wissenschaftler rausgesucht, die da ins Narrativ passen. Ich kann mir immer noch nicht die Frage erklären, was die getrieben hat. War es jetzt wirklich Schutz der Bevölkerung oder andere Hypothese? War es im Hintergrund die Etablierung einer neuen Technologie, nämlich der mRNA-Technologie? Und wir erleben ja, dass das ganze Thema jetzt ausgerollt wird. Ja, durch Corona wird das in alle möglichen Bereiche, an Impfstoffe, in die Krebsmedizin und so weiter ausgerollt. Und wir werden vielleicht in 10, 20 Jahren fast nur noch mRNA-Impfstoffe haben. Die alten etablierten Impfstoffe gibt es dann vermutlich so gar nicht mehr. Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber und da ist bei mir so die Grundfrage: War das Druck der Industrie oder war das tatsächlich das Gefühl, wir müssen die Bevölkerung schützen?
Also dazu kann man, muss man gar nicht so viel mutmaßen. Da habe ich auch geschrieben in einem Artikel, und zwar, vielleicht war es Oktober 2019, fand eine Podiumsdiskussion statt mit Herrn Fauci und einem Mann, der hieß Herr Bright, und der gehörte dem DARPA. Das ist ein ans Verteidigungsministerium angedocktes Institut in Amerika, gehörte der an. Und ich paraphrasiere jetzt mal so, die haben da gesagt, ja, also wenn man von den herkömmlichen Impfstoffherstellungen wegkommen wollen würde, zu einer synthetischen Art und Weise, bräuchte man irgendwas. Man bräuchte zum Beispiel irgendeinen neuen Coronavirus-Ausbruch in China. Also das ist vor Corona, hat er das gesagt, ja.
Ja.
Den bräuchte man, so eine Disruption nannte er das. Sowas bräuchte man, so einen Notfall, um den Switch zu schaffen von der sozusagen langwierigen Herstellung und ja auch Zulassung und Überprüfung von Impfstoffen zu einer mRNA-Technologie. Das heißt, also das war ausgesprochen, dass man eigentlich sowas wie Corona bräuchte, um diesen Switch zu machen. Das ist keine Verschwörungstheorie, ist auch keine Mutmaßung, das ist sozusagen eine Aussage zuständiger Mitarbeiter. Und wir wissen ja, dass das Verteidigungsministerium an der Herstellung dieser Impfstoffe beteiligt war. Und was dann jetzt passiert, ist auch richtig, was du sagst, habe ich auch drüber geschrieben, dass wir zum Beispiel diese CEPI 100 Days Missions haben. Also wir haben, CEPI ist eine große Allianz von Impfstoffherstellern und anderen. Die haben schon vor ein, zwei Jahren gesagt, unser Ziel ist 100 Days. Wir wollen 100 Tage haben, wenn ein neues Virus detektiert wird oder einfach nur PCR-Test positive anschlagen, ja, was auch immer. Und 100 Tage später wollen wir einen zugelassenen Impfstoff massenhaft an die Bevölkerung verabreichen. Das ist vorgegebenes Ziel, auch von der EU mitfinanziert und unterstützt. Und das ist der Umschwung, der stattfinden wird. Es gibt ja die Pharmahersteller veröffentlichen ja immer ihre Pipelines. Was ist in der Pipeline? Und wenn man sich nur mit mRNA-Produkten beschäftigt, bei Pfizer jetzt oder so zum Beispiel, da sieht man eine Pipeline von unfassbarer Größe, was alles auf mRNA-Technologie umgesetzt wird. Das heißt, wir haben mal mindestens bei dem ganzen Geschehen den Miteffekt, die Mitmotivation, diesen riesengroßen neuen Markt zu besetzen und diese Umstellung zu schaffen. Ob das jetzt der Grund war, der Mitgrund, ein schöner Nebeneffekt, wäre Mutmaßung, aber es ist ausgesprochen, dass es Teil dieses Geschehens war.
Bastian, unglaublich, unglaublich, dein ganzes Wissen hier bei uns im Podcast zu haben. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter diskutieren, noch eine Stunde weiter uns unterhalten. Aber an dieser Stelle brechen wir das mal ab oder machen hier mal Schluss. Und wahrscheinlich werden wir dich nochmal für eine zweite Sendung einladen und verfolgen natürlich, was da so weiter passiert. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall, dass du bei uns hier im Podcast warst. Es war unglaublich und den Podcast muss auch jeder hören, genau wie jeder dein Buch lesen muss. Also vielen, vielen Dank nochmal.
Danke
Jens
auch.
auch. Jens, auch an dich nochmal vielen Dank. Euch da draußen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Macht ein bisschen Werbung für uns, sagt's weiter. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.